Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite. Und das ist die wohlvertraute Stimme von Markus Schulz. Hallo Markus.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja Markus, wir haben das Vergnügen, über den 18. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zu sprechen und darüber, dass der 1. FC Nürnberg im Erzgebirge mit 3:1 gesiegt hat. Es waren zwei sehr unterschiedliche Hälften, wir schauen sie uns an und dann, ja, lassen wir es für heute auch, glaube ich, gut sein, damit nicht, dass jetzt hier irgendjemand denkt, boah, jetzt klemmen die sich hier irgendwie den Rückblick auf die Hinserien. Nein, das machen wir noch, aber das machen wir nach Weihnachten und ich denke, ihr seht es uns nach. Markus, wir wollen wie immer mit der Aufstellung anfangen und es gab ja so manches Fragezeichen vor diesem Spiel, denn die Partie gegen Schalke war nicht nur ergebnistechnisch eine, die wehtat, sondern eben auch eine, die körperlich beim ein oder anderen Spieler Spuren hinterlassen hat. Und dann war so ein bisschen die Frage, wird Valentini spielen? Wie sieht's bei Geis aus? Wie sieht's bei Kraus aus? Und am Ende, ja, wurden die Fragen logischerweise beantwortet. Johannes Geis und Tom Kraus konnten nicht spielen, saßen auch nicht auf der Bank. Enrico Valentini hatte zum Glück keinen Brummschädel mehr. Der konnte mitwirken, ebenso wie der von seiner Gelbsperre zurückgekehrte Lino Tempelmann. Und dann bekamen wir eine Aufstellung, die dann wahrscheinlich so, wenn man diese Vorzeichen kannte, weitestgehend vorhersehbar war, wenngleich dann die taktische Formation ein bisschen anders war als vielleicht erwartet.
Ja, wir hatten auch das Glück, dass Mats Müller-Deli, der war ja auch vom letzten Spiel gegen Schalke schon angeschlagen und musste dann verletzt raus. Der konnte zum Glück dann auch noch beginnen. Und ja, für Kraus und Geis kamen dann eben zum einen Tempelmann in die Mannschaft als Rückkehrer nach seiner Gelbsperre und es kam noch Dovedan ins Team. Und ich habe die ganze Zeit auch immer so ein bisschen gerätselt gehabt, wie wird denn da die taktische Aufstellung so aussehen bis zum Anpfiff, und hat sich dann rausgestellt, dass wir nicht mit der üblichen Mittelfeldraute begonnen haben, sondern mit einem 4-2-3-1 auf der Doppel-6 mit Lino Tempelmann und Fabian Nürnberger. In der Dreierreihe davor zentral Dovedan, direkt hinter Scheffler als Spitze. Eigentlich die Position, die er auch am liebsten spielt. Dann über den linken Flügel kam Mats Möller-Deli und über den rechten dann Erik Schuranov.
Ja, durchaus eine Aufstellung, die dann ja so ein paar notgedrungene Anpassungen eben mit sich brachte. Ich glaube, diese Doppel-6, das war dann irgendwie so schon vielleicht auch die beste Lösung, die wir so in der Hinterhand hatten, dass wir dann eben mit der Kombination Tempelmann-Nürnberger da das Zentrum einfach dicht machen, in Abwesenheit von Kraus und Geis. Dass dann aber eben sowohl mit Schuranov jemand auf der Außenbahn spielen muss, als auch mit Möller-Deli, die eigentlich ihre Stärken auf einer anderen Position haben, war dann halt eben so ein bisschen dieser personellen Not geschuldet, oder?
Ja, ich glaube auch. Es hat sich ja wahrscheinlich auch niemand weiter großartig aufgedrängt. Er wollte Schuranov nicht draußen lassen und Schuranov ist halt trotz allem, wenn er über die rechte Seite kommt, ein bisschen stärker. Deswegen ist dann wahrscheinlich auch Duman draußen geblieben. Mats Möller-Deli fühlt sich auf der linken Seite eigentlich auch immer nicht ganz unwohl. Und ja, es war mehr oder minder folgerichtig, auch wenn, wie du schon sagtest, also Schuranov sehe ich persönlich eigentlich auch mehr als echte Sturmspitze vorne, obwohl er ja das gestern eigentlich richtig gut gemacht hat, trotz allem.
Und richtig gut ging es auch los, muss man ja einfach sagen. Die waren von Minute null an wirklich heiß, wollten direkt irgendwie, ja, dieses Spiel in die eigenen Hände bekommen, in den Griff bekommen, gar keine Zweifel aufkommen lassen, auch dass da das Schalke-Spiel vielleicht Spuren hinterlassen hätte oder sowas. Und nach einem oder nicht mal einer Minute holt dann Dovedan die Ecke raus auf der linken Seite und die führt, keine Ahnung, 30 Sekunden später, ich habe es nicht mitgestoppt, dann auch zum 1-0, das ein bisschen kurios zustande kommt, aber dann ein Tor ist, bei dem, ja, ich geneigt bin zu sagen, geil, dass der mal für Nikola Dovedan reingegangen ist, weil der geht halt irgendwie bei ihm sonst auch nie rein.
Ja, also es war 1:12 war gespielt, wie der Ball dann im Netz gezappelt hat. Und ja, man kann schon fast sagen, sie haben sich's wirklich erarbeitet. Und die waren von Anpfiff an, waren die giftig auf dem Platz. Die Szene, die zur Ecke geführt hat, da hat Schuranov den Dovedan links an die Grundlinie geschickt. Der hat dann die Ecke rausgeholt. Mats Möller chippt die Ecke dann in die Mitte rein, gleich am kurzen Pfosten, wo ein Auer Defensivspieler die Kugel ja ein bisschen sehr zentral abgewehrt hat und ja, kam halt zu Dovedan und der hat halt einfach mal draufgehaut, ist unter ein, zwei Spielern noch mit durchgegangen, war ja fast schon wie eine Art Kullertor mit ein bisschen mehr Druck, aber mich hat es auch tierisch gefreut, gerade für ihn. Er hat ja Mitte der Hinrunde so eine Phase gehabt, wo er eigentlich fast ja aus der Startelf nicht mehr wegzudenken war. Und in den letzten Spielen war er halt doch wieder irgendwie komplett außen vor. Und dass er genau diese erste Möglichkeit, die sich ihm dann gestern geboten hat, so genutzt hat, hat mich also schon echt tierisch gefreut.
Ja, diese Klärungsaktion vom Auer Verteidiger, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, die war, glaube ich, auch nur so halb freiwillig, ne? Der springt da irgendwo hin, der Ball, von da geht er dann in Richtung Dovedan und der hält halt einfach drauf. Und das, nicht, dass ich jetzt irgendwie missverstanden werde, das ist gar nicht so, dass ich Nikola Dovedan nicht zutraue, aus der Entfernung ein Tor zu schießen, aber dass genau so ein Ball dann durchrutscht, das war halt in der Vergangenheit bei ihm auch oft genug der Fall, dass dann eine Fußspitze, ein Körperteil oder weiß der Geier, was da dazwischen war, der Ball halt irgendwo hinging oder dann gehalten wurde, aber auf jeden Fall nicht im Tor landete. Dieses Mal war es anders. Nikola Dovedan dann obendrein noch, ich glaube, Nazarov so ein gutes Stück mit abgeräumt. Deswegen hat sich dann die Spielfortsetzung ein wenig verzögert. Und als es dann weiterging, da stand Nikola Dovedan quasi instant wieder vorm Kasten von Martin Mennel. Und da hat man dann, möchte man sagen, den Nikola Dovedan gesehen, den wir in 2,5 Jahren Club-Dasein dann vor allem kennengelernt haben. Sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Platz, sehr, sehr viel kein Tor.
Allerdings auch vorher wirklich ein sehr, sehr schöner Zuckerpass von Handwerker. Ne? Also das Ding zieht er hinten aus der eigenen Hälfte über 50 Meter vor, genau in den Lauf von Dovedan. Der lässt die Dreierkette mehr oder minder aussteigen und ist dann frei vor Mennel und hat dann noch überlegt, schieße ich mit rechts, schieße ich mit links, und hat dann so Dovedanesk schon fast genau das Falsche gemacht, nämlich mit links aufs lange Eck gezogen. Und hätte er mit links aufs kurze oder mit rechts aufs lange Eck, dann wäre das Ding wahrscheinlich mit Sicherheit reingegangen. Und schon nach 4,5 Minuten wäre, glaube ich, irgendwie die Messe da gelesen gewesen. Also ja, war schon ziemlich was drin in der ganzen Anfangsphase.
Ja, interessant, dass du das auch so empfunden hast. Ich habe das Gefühl gehabt, man konnte ihm beim Denken zuschauen in dem Moment, als der Ball da so vor ihm auftippte und man dann so das Gefühl hatte, boah, jetzt, der weiß gerade nicht, was er machen soll, weil er so viel Platz hat. Und dann kommt Mendel ihm so ein bisschen entgegen und ja, er hätte ihn wahrscheinlich, glaube ich, sogar stehen lassen können, einfach an ihm vorbeigehen können über links und dann ins komplett leere Tor schießen. Es war schon irgendwie ein bisschen Slapstick auch, dass das dann nicht das 2-0 war.
Ja, es wäre halt dann auch irgendwie zu einfach gewesen. Ne? Ich meine, wir sind der Club. Ich meine, wir können ja nicht schon irgendwie nach 4,5 Minuten so ein Spiel mehr oder minder fast sicher auf die Siegestraße bringen. Und ich glaube, wie du schon sagtest, Nikola Dovedan war glaube ich, selber ein bisschen überrascht. Zum einen, dass er den Ball überhaupt so gut in Lauf gelegt gekriegt hat über so eine lange Distanz. Und dass er die Auer dann auch noch so hat stehen lassen und ihn keiner wirklich bedrängt hat. Ja, da hat er wahrscheinlich selber am wenigsten mitgerechnet, dass er überhaupt zum Abschluss kommt. Und dann, ja, falsche Entscheidung getroffen. Und ja, leider.
Leider Gottes. Und wie das dann im Fußball so ist, ne, Phrasenschwein wird gefüttert, rächt sich sowas. Und dass es sich dann aber sowas von umgehend rächt, hat man dann, glaube ich, irgendwie auch nicht so erwartet. Ich habe das nicht erwartet und ich habe meinen Augen fast nicht getraut, wie dieser Ausgleich gefallen ist, weil er einfach fast noch mehr Slapstick irgendwie war. Nicht der Treffer selbst, sondern die Entstehung. Jončić ist es, der da über die linke Seite in Richtung Strafraum dribbelt und dann schon fast irgendwie auch aus der Verlegenheit herausschießt, war so mein Eindruck, der dann sagt, okay, nehme ich jetzt einfach mal den Abschluss vielleicht, ja, weiß ich nicht, kriege ich ihn auf den Kasten, Martinia lässt nach vorne prallen, dann können wir den Abpraller irgendwie bekommen oder irgendwie sowas. Und er schießt und dann ist das, was eigentlich immer falsch ist, genau das Richtige, nämlich Jan Hochscheid, der volles Kanonenrohr in der Schussbahn steht, der Ball auch noch so ein Tempo hat, dass er den tatsächlich bekommt und dass der nicht von ihm irgendwo hinflippert. Und dann steht er halt mutterseelenallein vor Christian Mathenia und kann sich die Ecke aussuchen. Und ja, da war dann, wäre es dann, glaube ich, wirklich noch schlimmer als bei Nikola Dovedan gewesen, wenn der nicht im Tor gelandet wäre.
Ja, also ich glaube, Jan Hochscheid wird nie wieder einen Ball so gut stoppen wie diesen Schuss von Kühn, den er da abgekriegt hat. Also ich war in der Wiederholung dann auch erstmal erstaunt, dass der Ball wirklich so bei ihm am Fuß geblieben ist. Und im ersten Moment dachte ich noch, boah, da hat Schindler vielleicht ein bisschen gepennt, hat den Hochscheid irgendwie aus dem Auge verloren, aber es konnte ja auch keiner damit rechnen, dass das eigentlich ein Fernschuss werden sollte und er den eigenen Mann dann da vorne drin anschießt, der dann Zentimeter nicht im Abseits steht. Nazarov, der neben Hochscheid stand, war im Abseits gestanden, hat aber ja nicht eingegriffen, von daher reguläres Tor. Und ja, Hochscheid macht das, was er gegen den Club eigentlich relativ häufig macht, ne? Also der hat, glaube ich, gegen uns schon ein paar Treffer gemacht.
Danke fürs Korrigieren, Kühn, was der geschossen hat. Ich korrigiere hingegen zurück. 12. Spiel von Jan Hochscheid. Überhaupt erst 2. Tor gegen den FCN. Das andere fiel beim legendären 4:3 von Auer. Da hat er, glaube ich, auch noch 2 aufgelegt. Aber ich glaube, diese Wahrnehmung, weil ich das auch auf Twitter hatte während des Spiels, kommt daher, dass Jan Hochscheid irgendwie immer gut spielt gegen uns. Und zumindest wahrscheinlich in der Entstehung mehrere Tore beteiligt war.
Wahrscheinlich auch schon zu Braunschweiger Zeiten. Ne? Also
ja, da
war er zwischendurch in Braunschweig, da hat er gegen uns auch immer recht gute Spiele. Aber dass er echt erst das 2. Tor, da bin ich jetzt echt überrascht.
Ja, darf gerne so bleiben, müssen nicht mehr werden. In dieser Saison werden es auch wahrscheinlich nicht mehr,
definitiv
mehr werden.
Definitiv nicht.
Es sei denn, er wechselt jetzt irgendwie im Winter, aber glauben wir jetzt mal nicht dran. War auf jeden Fall so, Markus, dass 8 Minuten gespielt waren, das Visier komplett offen. Es ging sogar noch ein bisschen so weiter und ich hatte dann, und ich habe es auch auf Twitter geschrieben, wirklich das Gefühl, dass zumindest vor den Toren das ja irgendwie auch wie ein Trainingsspiel war. Also wann immer da jemand zum Abschluss kam, so richtig viel Gegenwehr war dann da auch nicht vorhanden. Der Club dann mit der nächsten Gelegenheit für den ja, erneuten Führungstreffer. Auf der anderen Seite dann, glaube ich, auch nochmal eine Gelegenheit von Aue. Es ging ein bisschen hin und her und hin und her. Und ich weiß auch nicht, es war ein seltsames Spiel für mein Dafürhalten. Ich hatte das Gefühl, dass wann immer Nürnberg es schafft, richtig Tempo zu machen, das Spiel anzuziehen, direkt zu spielen, dass dann Aue quasi instant anfängt zu schwimmen und gar nicht mehr hinterherkommt. Wir hatten halt so diese Probleme, die wir ein Stück weit auch aus dem Hinspiel schon kannten, wenn wir mit dem Pressing keinen direkten Zugriff kriegen und die einfach langes Holz nach vorne spielen, dann rennen wir erstmal gehörig hinterher. Aber ja, verrücktes Spiel, irgendwie ein bisschen wie so ein Testspiel.
Ja, ich war auch irgendwie sehr überrascht, wie viel Bälle Aue schon im Spielaufbau eigentlich hergeschenkt hat. Ne? Also Die haben teilweise über wenige Meter den Mitspieler nicht gefunden. Stand dann immer wieder noch ein Clubspieler im Weg, der den Ball abgefangen hat. Allerdings haben wir dann halt auch sehr viele dieser Bälle dann wieder abgeschenkt. Die sind dann wieder beim Gegner gelandet. Und ja, mir kam's in dieser Phase eben auch so vor, jeder darf mal, es wird nicht großartig gestört und fast schon wie so beim Benefitspiel oder sowas, also um den Zuschauern ein paar Torszenen zu präsentieren, so kam mir das dann wirklich manchmal vor.
Ja, so ein bisschen 34. Spieltag, wenn es für niemanden mehr um irgendwas geht, so lauer Sommerkick vielleicht auch. In der 22. Minute wurde es dann durchaus sehr, sehr schön, als Nikola Dovedan zum 2:1 eingenetzt hat, wobei das Tor, und das hat er selber gesagt, von seinen dreien an diesem Nachmittag das wenigst schönste war, aber die Entstehung, Markus, vorhin ganz hinten raus, eigentlich wie gemalt.
Ja, also es war halt ein wirklich, wirklich schöner Spielzug, der dann eigentlich gekrönt wurde durch die Auflage dann, wie Shuranov rechts im Strafraum den Auer aussteigen lässt und dann das Ding halt wirklich noch auf Dovedan bringt. Also da gehen 50% wirklich auf Erik Shuranov, wie er sich da so durchgetankt hat. Und ja, Dovedan kriegt den Ball, legt ihn sich nochmal auf einen anderen Fuß ab, diesmal auf den rechten. Und zieht dann aus 6 Metern ab. Und ich weiß nicht, welcher der Auer-Spieler dann noch dran war. Aber war leicht mit der Fußspitze dran und dann keine Chance für Männel. Und das Ding steht plötzlich dann 2:1 für uns.
Ja, Shuranovs Tänzchen schon schön. Auch der Ball auf Shuranov. Ein kleines Gedicht. Insgesamt einfach ein Tor, das direkt ging. Das direkte Spiel so ein bisschen auch veranschaulichte. Plus dann eben auch dieses Mehr an individueller Klasse, das wir da gesehen haben, eben von Erik Shuranov. Und dann stand es 2:1. Und ja, wie das dann oftmals so ist im Leben, kriegst du gefühlt direkt nochmal so die Duplizität der Ereignisse. Im Gegenzug dann Nazarov mit dem Abschluss, den Martinia dann aber aus dem Eck rauskratzen konnte. Und dann beruhigte sich das Spiel, hatte ich den Eindruck, so langsam, aber sicher wirklich. Auch weil wir dann vielleicht so ein bisschen versucht haben, das nicht mehr ganz so direkt zu spielen. Du hast die Probleme, die Aue hatte, schon angesprochen. Und ja, so, ich will nicht sagen, plätscherte das, weil das einfach das falsche Wort ist. Aber so ging dieses Spiel dann auch so ein bisschen dahin, ohne eben dieses Wahnsinnstempo der ersten 20, 25 Minuten aufrechtzuerhalten.
Ja, es ist ein bisschen Ereignis loser geworden dann in den folgenden Minuten. Gerade in der Entstehung des 2:1 muss man auch nochmal sagen, hat die Mannschaft wirklich exakt das umgesetzt, was Robert Klaus vor dem Spiel eben auch im Interview sagte. Sie wollen möglichst einfach spielen und also war in dieser Szene die wirklich perfekte Umsetzung. Das hätte natürlich dann auch 2 Minuten später, du hast hier Chance von Nazarov dann schon angesprochen, auch wieder blöd ausgehen können. Und dann, wenn wirklich dieses 2:2 fällt, dann erlebst du halt wieder so ein völliges Chaotenspiel wie vor ein paar Jahren bei diesem 4:3. Und ja, der Club hat dann ein bisschen mehr, habe ich so den Eindruck gehabt, die Spielkontrolle übernommen. Sie haben versucht, die individuelle Klasse ein bisschen auszuspielen, den bei Ballbesitz das Spiel etwas zu beruhigen. Und so ist die ganze Nummer dann einfach ein bisschen ruhiger geworden, bis hin zur Halbzeit dann.
Wobei man ja durchaus sagen muss, und damit hier auch kein falscher Eindruck entsteht, dieses Spiel hätte zur Halbzeit unabhängig von der Chance von Nikola Dovedan, die er da in der 5. Minute hat liegen lassen, entschieden sein können. Denn es gab Minimum 2 Chancen, in denen wir das Pech hatten, dass Männel eben nicht immer so einen Tag wie gegen Dynamo Dresden erwischt, beziehungsweise dann auch Aluminium im Weg war. Es gab aber auch noch ein paar andere Situationen, die durchaus zu Toren hätten führen können. Angefangen von einem Distanzschuss, als Valentini ja, irgendwie auch so mit dem Wissen wahrscheinlich, dass sich sein Vertrag automatisch verlängert hat, mit dem Einsatz ein bisschen übermotiviert einfach mal drauf hält. Es gab die Situation, in der dann eben Scheffler an Mendl scheitert. Es gibt 4 Minuten später in der 40. die Situation, als Dovedan von der Strafraumkante den Ball nicht aufs Tor bringt, was mich irgendwie auch in dem Moment super fuchsig gemacht hat, weil ich das einfach erwarte von dem Spieler. Und in der 43. Minute ist es dann, ja, Nürnberger, der das Pech hat, dann an der Latte zu scheitern. Aber insgesamt muss man sagen, wenn wir das ein bisschen mit mehr Fortune oder vielleicht auch Konsequenz da zu Ende spielen, dann haben wir nach 45 Minuten den entspanntesten Nachmittag der kompletten Saison.
Ja, das sind eben wahrscheinlich genau die Szenen, die uns eben noch von einer Spitzenmannschaft in der zweiten Liga unterscheiden. Also so eine echte Spitzenmannschaft, die zieht das Ding halt durch und führt zur Halbzeit nicht wie wir 2-1, sondern 5-0. Weil wir haben es vorhin angesprochen, nach 5 Minuten die Chance von Dovedan, das wäre das 2-0 gewesen, dann wäre Aue irgendwie schon so demoralisiert gewesen und wir hätten das Ding weitergespielt. Es war noch die eine Szene von Mats Möller-Daly, Scheffler, dann Nürnberger. Du kannst das Ding eigentlich bis zum Pausenpfiff komplett entscheiden und hast dann einen ganz entspannten Nachmittag dann in Aue und kannst dann mal zeigen, dass man auch ohne Robert Koch in Aue ein richtig gutes Spiel machen kann.
Es war ja auch kein richtiger Winter, wenngleich es in den Strafräumen von Erzgebirge Aue durchaus nicht mehr ganz so grün war. Wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit und darüber, warum bei uns trotz nicht so super guter Chancenverwertung beziehungsweise dann auch ein bisschen anderem Spiel im zweiten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Markus, ich hatte so die leise Hoffnung, dass man zur zweiten Halbzeit einen ersten FC Nürnberg sehen würde, der sich sagt, okay, pass auf, wir sind hier der Club, wir sind der Favorit, wir reißen dieses Spiel jetzt nochmal komplett an uns, wir geben hier eine Viertelstunde Vollgas, bringen das Ding in trockene Tücher und dann machen wir eine halbe Stunde, ja, 3 Gänge ruhiger und chillen uns hier so ein bisschen in Richtung Winterpause, um es mal ganz salopp auszudrücken. Leider Gottes hat Robert Klaus einen anderen Ansatz verfolgt, den ich natürlich nachvollziehen kann, mir aber halt einfach nicht so gewünscht habe, nämlich wir geben den Ball an Erzgebirge Aue, lassen die mal damit machen und versuchen das Spiel über Konter zu entscheiden.
Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Selbstvertrauenssache, ne? Ich glaube, in der Phase, wo wir zig Spiele hintereinander ungeschlagen waren, da hätten wir das Spiel wahrscheinlich auch anders zu Ende gespielt, aber so in den letzten Wochen gab es halt doch die ein oder andere Niederlage und man merkt auch ein bisschen bei dem einen oder anderen Spieler, dass wirklich die Pause so langsam aber sicher wirklich dringend nötig ist. Also Mats Möller-Daly wirkt auf mich im Moment ein bisschen überspielt und ich glaube, er wollte da halt schon so ein bisschen, ja, vorab die Zeichen ein bisschen auf ruhig stellen und wobei das natürlich auch so eine Geschichte ist, sowas kann dann auch mal richtig blöd dann laufen, ne? Also Aue hat zur Pause gewechselt, GE kam für Strauß, die hatten dann ja so eine Kante vorne drin und wenn der als Zielspieler dann halt kurz nach Wiederanpfiff einmal funktioniert, dann ist der Ausgleich da. Und dann schöpft Aue vielleicht dann noch einmal zweite Luft. Und ja, das ist so ein Team, die können dann sehr unangenehm sein als Gegner, weil sie halt extrem kämpfen. Und ich fand das schon ein bisschen gefährlich, diese Variante, die wir gewählt haben, oder einfach den Ball zu überlassen. Ich hätte mir es auch gewünscht, dass wir das Ding möglichst schnell sicher entscheiden und das dann austrudeln lassen können.
Ja, du hast es angesprochen, wenn da so ein Tor direkt nach der Halbzeit fällt, oder ich glaube, ich hätte es sogar fast noch als kritisch erachtet, wenn es erst so nach 60, 65 Minuten fällt, wenn du gefühlt auch schon 20 Minuten eingelullt wurdest irgendwie, dass du dann halt so gar nicht mehr aus deinem Trott rauskommst. Und ja, so hatten wir dann ja irgendwie auch so ein Spiel gesehen, zumindest, oder habe ich es so gesehen, dass dann so in einer ganz seltsamen Zwischenebene war. Aue mit dem, ich will ihnen das Bemühen nicht absprechen, deswegen mit diesem Bemühen schon dieses Spiel auszugleichen, auch irgendwie versuchen zu spielen, während der Club viel abgewartet hat, versucht hat, wenn er den Ball bekam, dann schon den Konter zu spielen, dabei aber jetzt nicht mit unfassbarer Konsequenz irgendwie für mein Dafürhalten aufgetreten ist. Also gerade wenn ich so an diese ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit denke, da gab es natürlich so ein paar Halbchancen, aber da verpasst dann eben mal Schäffler, da bekommen wir den Freistoß, den wir in die Mauer jagen. Da gibt es halt so ein paar Situationen, wo irgendwo Gefahr im Ansatz da ist, aber eben nichts, was mit diesen Torchancen der ersten Halbzeit was gemein hätte. Und dann gibt es tatsächlich halt die Situation dann irgendwie schon fast in Richtung 70. Minute, nachdem wir davor auch mal noch einen Konter nochmal verspielt hatten, wo Aue selbst nicht weiß, wie sie das Tor nicht machen. Also da war, ich glaube, Trujic, wenn ich es noch irgendwie so halbwegs in Erinnerung habe, der beste Nürnberger Verteidiger, dann 74. Minute war es sogar schon, Entschuldigung. Und das war dann so der Moment, der, glaube ich, den Club nochmal geweckt hat. Positiv, er ist aufgewacht, aber eigentlich dann, an so einem Nachmittag, wo du dem Gegner gerade in der ersten Halbzeit so deutlich überlegen warst, wenn du das Spiel schnell gemacht hast, für mich einfach auch 30 Minuten zu spät aufgewacht.
Ja, definitiv. Und ich glaube, die Nummer in der 74. Minute, das war ja so eine komplette Fehlerkette. Zum einen der Ballverlust von Tempelmann, der Kühn in die Füße gespielt hat. Der konnte dann ziemlich unbedrängt eigentlich an die Grundlinie dann durch und passt dann an den kurzen Pfosten. Und dass Trujic da überhaupt an den Ball kommt, das sind dann so diese kleinen Momente, wo ich mich selber dann immer frage, Leute, da muss doch einfach viel mehr Konsequenz her. Und dass er sich dann sozusagen, ich glaube, Trujic hat sich da selber dann irgendwie angeschossen und hat seinen eigenen Schuss dann sozusagen geklärt und dadurch ist das Ding dann links vorbeigegangen. Das war, glaube ich, nochmal, wie du schon angesprochen hast, so ein Hallo-Wach-Effekt für den FCN, weil dann haben sie wahrscheinlich irgendwie auch ist es in den Köpfen dann angekommen, du, das Ding ist eigentlich noch gar nicht durch. Wenn die ein Tor machen, ist unentschieden und dann kann so ein Spiel eben dann auch nochmal kippen. Und ja, sie haben dann eigentlich mehr oder minder dann postwendend dann auch wieder versucht, die Angriffsbemühungen etwas nach vorne zu treiben.
Ja, und das ist dann zum Glück auch gelungen, müssen wir uns jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange bei dieser Chance aufhalten. Du hast angesprochen, Trujic verstolpert den dann da so halb, wenn er einfach durchgelassen hätte für G, der mitgelaufen war, dann ist das Ding komplett easy, dann kann da niemand mehr was machen. Aber das Glück war dann in dem Moment zwar nicht mit den Tüchtigen, aber zumindest mit dem Club. Und in der 77. Minute war es dann auch so, dass wir uns wieder deutlich da im Spiel angemeldet haben. Da hat dann Möller-Deli die Möglichkeit, nachdem Duman da eigentlich wirklich einen feinen Ball gespielt hat und Mennel aber dann einmal mehr für Möller-Deli nicht zu bezwingen war. Und in der 81. Minute, da war es dann Dovedan, der den Dreierpack dann geschnürt hat. Irgendwie ging es halt an dem Abend nur rein oder am Tor vorbei bei ihm. In der 81. Minute dann die zu dem Zeitpunkt dann für mich auch völlig klare Entscheidung dieses Spiels.
Ja, also ging mir genauso. Also nach diesem 3-1 konnte ich mir dann auch überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das Aue da nochmal zurückkommt. War auch wieder eine schöne Vorarbeit von Erik Schuranov, der sich diesmal nicht als Vollstrecker bewährt hat, sondern rein als Vorlagengeber. Aber unterm Strich ist es ja auch egal, wer die Buden macht. Diesmal hat Nikola Dovedan 3 Stück gemacht, was ich ihm wirklich von Herzen gönne. Und ja, vielleicht kann er da jetzt mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen und kommt dann für die restlichen 16 Spiele dann nochmal entsprechend stark dann wieder zurück. Wird der Mannschaft gut tun, wird ihm persönlich gut tun. Und ich glaube, noch eine weitere Alternative vorne in der Offensive, der mal für das ein oder andere Tor immer gut ist, das tut uns allen, glaube ich, ganz gut.
Absolut. Und darf man dann gespannt sein, wie viel davon am Ende bei Nikola Dovedan hängen bleibt. Eindrucksvoll, das hat Flo Zenger in seiner Analyse nochmal gut rausgearbeitet, wo Dovedan diese Chancen genommen hat oder diese Abschlüsse genommen hat. Und dass das eben die Positionen sind, die er auch braucht, um erfolgreich sein zu können, wenngleich dann eben die Quote von 3 aus 5 vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig war. Aber dass Nikola Dovedan da nicht unbedingt irgendwo so im Rückraum des Strafraums da zu seinen Abschlüssen kommen muss, sondern eben im Strafraum selbst, dürfen gespannt sein, inwiefern er die Möglichkeit dafür bekommt. Das Spiel, ja, plätscherte dann irgendwie so ein bisschen seinem Ende entgegen. Es war ja schon vorher so, dass Schäffler für Duman kam. Hatten wir ja schon angesprochen, dass Duman da durchaus auch an der Chance von Melodeli beteiligt war. Nach dem Tor gab es dann nochmal einen Doppelwechsel. Melodeli dann auch mit dem wohlverdienten Feierabend in Richtung Winterpause. Der sicherlich einer der Spieler, von denen du vorhin meintest, die haben die Pause dringend nötig körperlich. Für ihn kam Schuwer und dann kam Köpke an alter Wirkungsstätte noch für Schuranov. Und ja, viel mehr außer gelbe Karte für Hensel, den Auer-Coach, ist mir dann auch gar nicht mehr in Erinnerung geblieben, nachdem da 2 Auer im Strafraum lagen und er geschimpft hat wie ein Rohrspatz. Und ja, so bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, über Robert Klaus müssen wir nochmal reden, ob der weiter Trainer sein darf, wenn der den Dreifachtorschützen auswechselt und so die Möglichkeit auf den Viererpack verwehrt. Weiß ich nicht, ob das gut gehen kann auf Dauer. Aber am Ende, ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, nachdem Dovedan da in der 81. das Tor geschossen hat.
Also ich glaube, wir sind mal weihnachtlich gnädig und lassen Robert Klaus da gerne weiterwirken. Ich glaube, wenn Dovedan das nächste Mal 3 Buden gemacht hat, dann lässt er ihn wahrscheinlich noch drin. Und dann schimpfen wir wieder, dass Dovedan die Chance auf sein 4. Tor wahrscheinlich ganz böse in Sand gesetzt hat.
Und gut möglich.
Irgendwas finden wir doch immer zum Kritisieren, aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ich fand es gut, dass er ihn dann nochmal rausgenommen hat. So, auch wenn kein Publikum im Stadion zumindest war, vor dem Stadion waren ja doch ein paar, selbst mit nacktem Oberkörper und Bierkasten und allem Möglichen. Aber es ist für einen Spieler, der 3 Buden gemacht hat, trotz allem immer noch so eine Anerkennung, dass er zumindest kurz vor dem eigentlichen Abpfiff dann nochmal vom Platz kann. Und ich glaube, das war insgesamt so in Ordnung.
Absolut, so konnte sich Nikola Dovedan dann auch schon innerlich darauf vorbereiten, den Spielball zu ergattern. Das durchaus schönes Bild von ihm da in den sozialen Medien sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Bub, der sich da diebisch freut, A, 3 Tore und B, dann auch noch den Spielball sich gekrallt zu haben. Und ja, definitiv Nikola Dovedan dann unterm Strich irgendwo Man of the Match, Markus. Wobei man schon auch sagen muss, dass da so, ja, 2 Spieler würde ich, glaube ich, herausheben wollen, ihren Anteil teilweise vor allem in der ersten Halbzeit daran hatten, dass eben Dovedan so glänzen wollte. für mich in der ersten Halbzeit Dreh- und Angelpunkt des Spiels, Lino Tempelmann, und dass Erik Schuranoff mit seinen zwei Vorlagen natürlich auch einen maßgeblichen Anteil hat, wollen wir hier auch nicht unterschlagen.
Absolut. Also Lino Tempelmann, da hat man gleich wieder gesehen, was uns auf Schalke gefehlt hat. Also wenn der wirklich mit Power da nach vorne geht, das ist ein unglaublicher Antreiber des Clubspiels. Und das macht so viel Spaß, ihm da zuzusehen, mit welcher Dynamik er da nach vorne geht. Und auch Erik Schuranoff, das waren ja nicht nur diese zwei Vorlagen auf Nikola Dovedan, die er gemacht hat. Er hat extrem viel nach hinten gearbeitet. Also ich glaube, so oft am eigenen Strafraum wie in diesem Spiel habe ich Erik Schuranoff noch nie hinten gesehen. Und das auf ungewohnter Position auf dem rechten Flügel fand ich schon auch sehr bemerkenswert. Und das ist, glaube ich, auch was in seiner Entwicklung da positiv dann noch mit reinsticht. Und also diese drei Spieler sind für mich auch die man auf jeden Fall herausheben sollte.
Machen wir ganz kurz zum Abschluss nochmal den Schwenker zu einer Geschichte, die ich vorhin schon mal angedeutet habe und die natürlich hier nicht unerwähnt bleiben soll, weil sie in den vergangenen Wochen immer mal so unterschwellig mitwaberte. Da war immer so die Frage, was passiert bei Enrico Valentini, Karriereende, Vertragsverlängerung, zu welchen Konditionen und so weiter und so fort. Jetzt hat sich dieses Thema von ganz alleine erledigt, denn offenbar griff eine Klausel, die er in seinem Vertrag hatte und die eine, keine Ahnung, wie viele Saisonspiele hat er gemacht, ja, so viele auf jeden Fall, erforderte, dass sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert. Und deswegen steht auf jeden Fall fest, Enrico Valentini auch nächste Saison im Club-Trikot. 18 Spiele müssen es dann offenbar gewesen sein. Stand ja eigentlich immer auf dem Feld, wenn man mal so ein bisschen seinen Kopf anschalten würde.
Ich nehme an, 20 Spiele, weil er noch zwei im Pokal gemacht hat.
Ja, kann natürlich sein, dass die da auch noch mit reinzählen. Genau. Ja, also Enrico Valentini weiter im Club-Trikot. Nächste Saison muss man am Ende unterm Strich festhalten. Gibt es nichts zu meckern, auch wenn wir natürlich seine Leistungen hier und da kritisieren, aber er hat jetzt über die Jahre beim Club immer wieder Konkurrenz da vor die Nase gesetzt bekommen und am Ende war er halt dann doch immer derjenige, der gespielt hat.
Ja, das zum einen, zum anderen ist er halt auch so, ja, nicht nur Kapitän, sondern auch ein Stück weit emotionaler Leader, ne? Also Spieler kommen und gehen, aber Enrico Valentini ist halt wirklich mit diesem Verein aufgewachsen. Er trägt den Verein im Herzen und es ist, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen Spieler, denen ich es abkaufe, wenn die irgendwann das Vereinswappen auf der Brust küssen. Und es ist ja auch so heute eine Verlautbarung gewesen, dass er seine Karriere dann auf jeden Fall beim FCN beenden wird und dem Verein dann in noch zu bestimmender Position erhalten bleiben wird. Und ja, es ist für mich eine runde Sache. Und ich sag mal so, wenn man diese Klausel bei ihm jetzt so noch weiterführt, wenn er jedes Jahr 20 Pflichtspiele macht, warum soll man dann das Ding nicht immer noch ein Stück weiter nach hinten verlängern? Er wird nicht mehr schneller werden, das ist überhaupt keine Frage, aber so wie er sich halt gegen die Konkurrenz bislang, die gekommen ist, immer durchgesetzt hat, du hast es schon gesagt, kann man überhaupt nichts dagegen einwenden, gegen diese Vertragsverlängerung.
In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch Enrico Valentini zur dann nächstes Jahr 6. Saison im Trikot der Profis des 1. FC Nürnberg. Markus, es gibt nicht mehr viel zu sagen, wir haben schon gesagt, Rückblick machen wir dann übernächste Woche nach Weihnachten, aber Mini-Rückblick auf die ersten 18 Spiele plus zwei DFB-Pokal sei natürlich trotzdem gestattet. Platz 5 ist es geworden am Ende in der Tabelle, 30 Punkte, 18 Spiele, 8 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen, 27 zu 21 Tore. Wenn ich dir das im Sommer angeboten hätte, hättest du unterschrieben, oder?
Ist eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, was ich auch ehrlich gesagt, ich habe mich da im Sommer ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt, aber ich habe gesagt, wir kommen ein zwischen Platz 3 und 6 und sind jetzt auf Rang 5 und ist genau das, was ich erwartet habe. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es weniger gewesen wäre, weil ich doch sicher war, dass die Mannschaft sich entsprechend weiterentwickelt und von daher bin ich absolut zufrieden.
Ja, und Platz 3 ist ja auch noch absolut in Reichweite, der ist nur 7 Tore entfernt und da steht aktuell der HSV, dass der am Ende da nicht mehr steht. Naja, da müssen wir vielleicht gar nicht so viel tun. Nein, Spaß beiseite. Mal gucken, wo es dann am Ende hingeht, wo der 1. FC Nürnberg dann nach 34 Spieltagen steht. Du hast es vorhin schon mal gesagt, aktuell ist es gut gegen die Mannschaften unten, gegen die oben. Da fehlt eben so ein bisschen was, da fehlt es dann eben vor allem an Effektivität, vielleicht auch ein bisschen an Torgeilheit, um es mal so zu formulieren. Und man darf gespannt sein, ob das dann nach der Winterpause beim 1. FC Nürnberg vorhanden ist und wo die Reise dann hingeht.
Die Frage ist ja natürlich auch immer noch, die stelle ich mir selber immer. Will ich denn eigentlich, dass der Club aufsteigt oder will ich lieber, dass wir in der zweiten Liga bleiben, die Mannschaft noch ein Stück weiterentwickeln, müssen das Ganze aber dann damit bezahlen, dass gewisse Spieler halt dann den Verein wieder verlassen, weil wir es ja nicht halten können. Ich kann da im Moment noch keine wirkliche Antwort auf diese Frage geben und von daher ja, bin ich mit Rang 5 doppelt zufrieden, so wie es im Moment ist.
Dann würde ich sagen, vertagen wir die Frage, wir beide reden dann bei unserem Hinrundenrückblick darüber und dann kannst du sie mir beantworten. Wir geben die Frage gerne an euch weiter, ihr könnt sie in den sozialen Medien diskutieren, in den Kommentarspalten unter Tweets und sonst wo, ja, bei Instagram, Twitter oder Facebook, lasst uns gerne da eure Meinung da. Wie seht ihr es? Ist der 1. FC Nürnberg denn überhaupt bereit aufzusteigen? Nicht nur vom Spielerischen, sondern vor allem vom Kaderkonstrukt und allem Weiteren. Und dann, ja, hören wir uns bezüglich der Herren dieses Jahr noch einmal. Ansonsten werden wir uns dann natürlich nächstes Jahr wieder hören. Und wir hören uns bezüglich der Frauen sogar auch noch einmal dieses Jahr. Die haben heute mit 2:1 zu Hause verloren gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim, hatten also keinen erfreulichen Jahresabschluss, haben aber eine alles in allem wirklich absolut überzeugende Zweitliga-Premiere hingelegt in diesen ersten, ja, 13 Saisonspielen, die sie spielen durften. Haben sie ja eine komplette Halbserie gespielt, anders als manch andere Mannschaft, sind auf Platz 4 eingelaufen in der Tabelle, 22 Punkte geholt. Das alles mehr als überzeugend. Darüber wird nochmal gesprochen hier bei Total Beklubbt am Montagabend. Also Podcatcher im Auge behalten und wünsche ich euch an dieser Stelle trotzdem schon mal frohe Weihnachten.
Da kann ich mich nur anschließen. Von mir auch frohe Weihnachten und an die Clubfrauen auch nochmal Hut ab für diese tolle Leistung, die sie da bislang geboten haben.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.